Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Christian von Stülpnagel. Moin und schönen guten Abend. In der Bundesliga läuft der 32. Spieltag. Sowohl im Abstiegskampf als auch im Rennen um die Meisterschaft ist es spannend. Bayern-Verfolger Dortmund spielt im Abendspiel gerade gegen Mönchengladbach und führt 4:0. Mehr dazu gleich. Außerdem bis 20 Uhr die Rückkehr von Russland und Belarus in den Weltsport und warum die Länder im paralympischen Sport erst einmal suspendiert bleiben. Und ein Gespräch über den aktuellen Erfolg der Telekom Baskets Bonn und warum der Giro d'Italia jetzt auch auf E-Bikes setzt. Wir legen aber los mit den aktuellen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Spitzenreiter FC Bayern war dort heute beim Abstiegskandidaten Schalke zu Gast und hat im Fernduell um die Meisterschaft mit einem 6:0-Sieg nichts anbrennen lassen. Auch dank Routinier Müller, der in den vergangenen Wochen noch viel auf der Bank gesessen hat, berichtet Thomas Kattenbeck.
Diesmal ließ Thomas Tuchel Bayern-Legende Thomas Müller von Anfang an spielen und der bedankte sich auf seine Art dafür. In der 21. Minute erzielte er das 1:0, schon zu diesem Zeitpunkt die hochverdiente Führung für die Bayern. Kimmich war mit dem zweiten Treffer vor der Pause per verwandeltem VAR-Elfmeter noch erfolgreich. Serge Gnabry machte dann in Halbzeit 2 mit 2 frühen Toren endgültig alles klar. Tell und Masraoui gelingen noch die Treffer 5 und 6. Die Bayern schlagen Schalke wieder einmal souverän, bleiben vorne in der Bundesliga. Schalke kassiert einen herben Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt.
Und im Kampf um die Meisterschaft kommen die Bayern unter Trainer Thomas Tuchel so langsam wieder in Fahrt.
Wir steigern uns gerade. Ist gut, sind stabil, sehr, sehr variabel angegriffen, ohne die Ordnung zu verlieren, haben nichts zugelassen. Das sind so die Parameter, auf die wir im Moment Wert legen und auch in Zukunft Wert legen werden, aber die uns halt im Moment helfen. Und da haben wir geliefert und jetzt gegen Leipzig natürlich wieder komplett anders.
Union Berlin und der SC Freiburg kämpfen währenddessen noch um die Plätze in der Champions League und da hätte Berlin mit einem 4:2 im direkten Duell heute Nachmittag einen wichtigen Sieg eingefahren. Guido Ringel war dabei.
Nach einem kleinen Durchhänger zuletzt, jetzt wieder volle Fahrt voraus Richtung Champions League für den ersten FC Union nach diesem 4:2-Erfolg im Heimspiel gegen den SC Freiburg. Schon zur Pause war es so gut wie klar mit dem 3:0. Behrens traf nach 5 Minuten und dann zweimal Geraldo Becker. Aber die Mannschaft von Trainer Urs Fischer geriet nochmal in leichte Schwierigkeiten, denn der SC Freiburg entdeckte sein Kämpferherz. Gulde per Kopf und Grifo per Foul-Elfmeter brachte das Team von Trainer Christian Streich nochmal ran im Stadion an der Alten Försterei. Abgezockte Unioner aber nutzten eine der Kontersituationen zum wichtigen 4:2. Laiduni, der Torschütze. Mit diesem Heimsieg, 22 Spiele in Folge, Union jetzt unbesiegt, hat das Team aus Berlin-Köpenick jetzt die Champions League voll im Blick.
Im Tabellenkeller hatte Augsburg heute die Möglichkeit, mit einem Sieg endgültig den Klassenerhalt klarzumachen. Aber daraus wurde nichts, dank einer Bochumer Energieleistung, wie Jan Wochner berichtet.
Nach Abpfiff fehlte den Bochumern sogar die Kraft zum Jubeln. Erschöpft sanken die VfL-Spieler zu Boden nach einem nervenaufreibenden Spiel im Abstiegskampf. Nach dem 1:1-Pausenstand war Bochum in Hälfte 2 die bessere Mannschaft, auch die glücklichere. Binnen 3 Minuten fälschte Augsburg zweimal ins eigene Tor ab. Erst Augsburgs Kapitän Rovelau mit einem Eigentor. Kurz später landete ein Schuss von Bochums Kapitän Lucia abgefälscht im Tor. Augsburg lehnte sich danach nochmal auf, kam aber nur noch zum Anschluss durch Yeboah. Beide Teams müssen weiter um den Ligaverbleib bangen.
Für Bochums Trainer Thomas Letsch war es heute ein verdienter Sieg. Er lobt vor allem den Zusammenhalt in seinem Team.
Wir glauben dran und ich glaube, das hat heute jeder gemerkt. Von der ersten Minute an, wir wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Wir wollten ein Ausrufezeichen setzen, wichtige 3 Punkte holen. Und ja, wir können außen viel Tralala drumherum machen und da überlegt man sich natürlich Dinge, die man machen kann. Aber entscheidend ist, was innerhalb der Mannschaft passiert. Und da ist viel passiert und heute hat sie wieder das VfL Bochum-Gesicht gezeigt. Und ich denke auch, wenn es hinten raus spannend war, absolut verdient gewonnen.
Bei Hoffenheim bleiben hingegen ein paar Sorgenfalten. Mit 32 Punkten steht man nur 2 Punkte vor der Abstiegszone. Das ändert sich auch heute durch die Niederlage gegen die Wölfe nicht, die so weiter alle Möglichkeiten auf die Conference League waren. Aus Wolfsburg berichtet Moritz Kasserlet.
Wolfsburg war nicht besser, aber effizienter. Der VfL hatte 2 Großchancen und nutzte beide. Jakob Kaminski traf in der ersten Hälfte, der eingewechselte Luca Waldschmidt in der zweiten. Die Gäste aus Hoffenheim waren insgesamt überlegen, ließen ihre beiden Großchancen aber ungenutzt. Kramaric traf mit einem satten Linksschuss aus 20 Metern nur die Latte. Dabur schoss völlig freistehend am Wolfsburger Tor vorbei. Der Hoffenheimer Anschlusstreffer in der Nachspielzeit war ein Eigentor von VfL-Verteidiger Gila Vogi. Wolfsburg holte mit diesem 2:1-Sieg 3 wichtige Punkte im Rennen um die Europapokalplätze. Hoffenheim muss im Abstiegskampf weiter zittern.
Um nichts mehr geht es hingegen bei Mainz und Frankfurt. Die beiden stehen auf Platz 8 und 9, also im Niemandsland der Tabelle. Immerhin, nach dem 3:0-Sieg heute zieht Frankfurt an Mainz vorbei mit dem ersten Sieg seit 10 Spieltagen. Tim Brockmeier.
Eine 90-minütige Befreiung, die die Eintracht da hinlegte in Spiel 1 nach der Demission des Trainers zum Saisonende. Frankfurt zeigte, was zuletzt 10 Bundesligaspiele ohne Sieg so gut wie nie zu sehen war, befand auch der Keeper Kevin Trapp.
Wir waren, finde ich, immer im Zweikampf, haben es reingehauen. Deswegen finde ich, dass einiges richtig gelaufen ist heute. Am Ende gewinnen wir sogar zu null.
Kamada per Foulelfmeter und Buta per Traumtor, die Torschützen für Frankfurt noch vor der Pause. Nach dem Wechsel traf Randall Kolumuani noch für die Gastgeber. Mainz erschreckend schwach, vor allem in der ersten Hälfte. Kaum Zweikämpfe, kaum Tempo, viele Ballverluste, keine Offensivideen. Entsprechend bedient der Trainer Bo Svensson.
Frankfurt war die klar bessere Mannschaft. Wir haben keine Phase irgendwie die Kontrolle gehabt, sondern in allen Belangen einfach unterlegen.
Nachdem das Spiel beim Stande von 3:0 entschieden war, steckte die Eintracht etwas zurück, ließ Mainz mehr machen, da Costa und Onisivo scheiterten mit guten Chancen an Frankfurt-Keeper Trapp. Die Frankfurter ziehen durch den verdienten Erfolg an der Tabelle an den 0-5ern vorbei und schielen wieder verstärkt in Richtung Europa.
In Frankfurt sind es also die letzten Spiele für Trainer Oliver Glasner. Und trotz des Sieges heute läuft es sportlich nicht so ganz rund. Ja, und dann ist Glasner am vergangenen Wochenende auch noch der Kragen geplatzt und er hat gegen einen Journalisten gewettert. Dabei hat er auch offenbart, dass einer seiner Spieler, nämlich Makoto Hasebe, seit Wochen trotz Urin im Blut regelmäßig auf dem Platz stehe. Das wirft auch wieder Fragen zum Umgang mit den Verletzungen im Fußball auf. Und Matthias von Lieben hat sich den Fall von vergangener Woche noch einmal genauer angeschaut.
Am späten Samstagnachmittag trendete der Hashtag Blut im Urin bei Twitter. Kurz zuvor hatte Oliver Glasner, der Trainer von Eintracht Frankfurt, seinem Frust freien Lauf gelassen, nachdem ein Journalist nach der Niederlage gegen Hoffenheim gefragt hatte, ob seine Spieler den Ernst der Lage nicht verstanden hätten.
Bitte, ich habe das schon oft gesagt, hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz vorzuwerfen. Jetzt erzähle ich euch mal was. Ja? Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry.
Die Aufregung in den sozialen Medien war groß, vor allem wegen Glasners forschem Auftreten. Aber viele fragten sich auch, wenn jemand schon mehrmals Blut im Urin hatte, weil er so kaputt ist, sollte er dann zum 8. Mal in Folge in der Startelf stehen?
Der erste Punkt ist, dass Blut im Urin nicht automatisch irgendwie was Dramatisches sein muss,
sagt der Internist und Sportmediziner Burkhard Weißer von der Uni Kiel. Eine sogenannte Hämaturie, also Blut im Urin, trete in Kontaktsportarten wie Fußball häufig als Folge von Stößen oder Verletzungen im Bereich der Niere oder Blase auf. In den meisten Fällen sei das aber harmlos und verschwinde wieder von alleine. Die Belastung sollte aber reduziert werden.
Der zweite Punkt ist, dass wenn es etwas Dramatisches wäre, dann dürfte man den gar nicht spielen lassen. Das wäre ja wirklich grob fahrlässig, so nach dem Motto, der strengt sich so sehr an, dass er sich sogar gesundheitlich schädigt. Das wäre also aus meiner Sicht natürlich nicht in Ordnung.
Denn Blut im Urin könne genauso etwas Ernstes sein. Eine Blasenentzündung oder Nierensteine zum Beispiel. Im schlimmsten Fall sogar ein Nierenschaden inklusive Tumor. Weißer sagt, der Befund muss immer zügig von einem Arzt abgeklärt werden. Eintracht Frankfurt stellt die Angelegenheit auf Deutschlandfunk-Anfrage allerdings anders dar. Hasebe sei uneingeschränkt spielfähig. Nach dem Auswärtsspiel Ende April in Augsburg habe es einmalig rote Verfärbungen in seinem Urin gegeben. Und das sei auf den regelmäßigen Konsum Hasebes von Rote-Bete-Saft zurückzuführen. Durch den Pflanzenfarbstoff Betanin kann sich Urin nach dem Konsum von Rote-Bete tatsächlich verfärben. Unproblematisch. Weitere Untersuchungen hätten das laut Verein bestätigt. Warum aber hat Glasner dann etwas anderes behauptet? Laut ihm war es ja das Ergebnis der zuletzt zu hohen Belastung Hasebes und kein Einzelfall. Wusste er nichts von der Rote-Bete-Leidenschaft seines Spielers und den Untersuchungen? Dazu äußerte sich der Verein nicht. Es bleiben Fragezeichen. Doch der Vorfall setzt auch ein anderes Thema auf die Agenda, denn Eintracht Frankfurt schreibt auf Anfrage außerdem, Glasner habe mit diesem Beispiel die Einsatzbereitschaft der Spieler hervorheben wollen. Für Sportmediziner Weißer ein fatales Signal.
Ich würde das nicht als Zeichen von Einsatzfreude oder Charakterstärke sehen. Ich würde da eine Fürsorgepflicht des Vereins sehen. Wenn das wirklich jetzt ein gravierendes Symptom wäre, dann dürfte er nicht spielen. Und dann sollte man das Medizinische und das Gesundheitliche eigentlich in den Vordergrund stellen.
Die Gesundheit der Spieler stehe über allem, sagt Eintracht Frankfurt. Hätte es Zweifel am Gesundheitszustand gegeben, hätte Hasebe nicht weiterhin gespielt. Unabhängig vom Fall Hasebe, dass Fußballprofis glorifiziert werden, wenn sie unter Schmerzen oder mit Verletzungen spielen, hat auch in der Vergangenheit schon oft zu fragwürdigen Konstellationen geführt. Ein recht aktuelles Beispiel: Marvin Plattenhardt, Verteidiger von Hertha BSC Berlin. Auf die Frage, wie er sich nach seinem entscheidenden Freistoßtor in der Relegation vergangenes Jahr gegen den Hamburger SV gefühlt habe, antwortete er beim clubeigenen Hertha TV wenig später Folgendes.
Boah, ist schwierig in Worte zu fassen. Ich glaube, ich konnte auch gar nicht mehr so richtig sprinten und jubeln, weil ich hatte ja davor schon habe einige Wochen lang mit einem Muskelfaserriss gespielt, und in dem Spiel habe ich es auch wieder ordentlich gemerkt, und da kann man dann auch nicht mehr so die Sprints hinlegen, was man eigentlich sich wünscht.
Laut Sportmediziner Weißer habe Plattenhardt damit eine noch schwerwiegendere Muskelschädigung riskiert. Und auch wenn die Spieler selbst Verantwortung für ihre Gesundheit tragen, sind sie vielleicht auch Opfer des Leistungsdrucks? Eine Untersuchung der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA hatte 2021 gezeigt, dass im deutschen Profifußball jeder dritte Athlet und jede dritte Athletin im Männer- und Frauenfußball vor Spielen Schmerzmittel zu sich nimmt.
Das kann ich als Mediziner natürlich nur ablehnen. Da sollte auch eine Kultur herrschen, dass nicht eine Gesundheitsschädigung in Kauf genommen wird, um irgendwie noch ein Spiel zu gewinnen.
Immerhin, zumindest im Umgang mit Kopfverletzungen, findet langsam ein Umdenken statt. Ende März haben alle Erst- und Zweitligisten ein Protokoll zum einheitlichen Umgang mit Kopfverletzungen unterschrieben. Für einen richtigen Kulturwechsel reicht das vielen Kritikern aber noch nicht. Und Oliver Glasner hat sich am Donnerstag übrigens für seine Wutrede bei dem Journalisten entschuldigt. Zum Inhalt seiner Aussagen stehe er weiterhin.
Und heute hat Makoto Hasebe übrigens nicht von Anfang an gespielt. Unterdessen ist das Spiel zwischen Dortmund und Mönchengladbach in der Halbzeit angelangt. 4:0 steht es. Den Halbzeitbericht gibt es gleich. Vorher schauen wir in die zweite Fußball-Bundesliga. Dort stemmt sich Bielefeld gegen den Abstieg. Nach dem 2:1-Sieg heute gegen Kaiserslautern ist man nur noch 2 Punkte weg vom rettenden 15. Platz. Stefan Kerstolt.
Jermaine Konsbruch sorgte nach 15 Minuten für die Führung. Danach vergaben Klos und wieder Konsbruch gute Chancen, diese auszubauen. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Pause. Im zweiten Durchgang wurde der FCK stärker. Nach gut einer Stunde verhinderte Arminia-Keeper Martin Freisel gegen FCK-Stürmer Beuth den möglichen Ausgleich. Der fiel dann doch noch 2 Minuten vor dem offiziellen Ende durch den eingewechselten Lobinger. Doch auch Arminia-Coach Uwe Koschinat bewies seine Einwechselqualitäten. In der 7. Minute der Nachspielzeit traf Yannis Serra zum viel umjubelten 1:2. Wertvolle Auswärtspunkte für die Bielefelder.
Ebenfalls noch im Abstiegskampf steckt Eintracht Braunschweig, und das 2:2 gegen Fürth heute hilft nicht wirklich dabei, die Klasse zu halten, berichtet Daniel Gahn.
Braunschweig ging in einer ausgeglichenen Partie durch Udje zunächst in Führung, doch Julian Green glich Mitte der ersten Hälfte für das Kleeblatt aus. Auch nach dem Seitenwechsel legten die Gäste vor, doch wieder war es Julian Green, der für die Fürther trifft. 2:2 hieß es am Ende, für Fürth war mehr drin, aber vor dem Tor fehlte oft die Durchschlagskraft.
Und im dritten Spiel hat sich Kiel mit 2:1 gegen Karlsruhe durchgesetzt. Aus dem Norden berichtet Moritz Kühn.
Nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge gab es mal wieder Grund zum Jubeln. Skripski brachte die KSV in einer chancenarmen ersten Hälfte per Foul-Elfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel bestimmten zunächst die Gäste aus Baden die Partie, aber Porat traf in der 70. Minute per Schuss aus 14 Metern zum 2:0. Die Kieler verteidigten danach sehr tief und ließen nur noch den Anschlusstreffer durch Jensen zu. Durch den 2:1-Erfolg liegt Holstein Kiel jetzt vor dem KSC auf Tabellenplatz 8.
Und jetzt Armin Lehmann zum 4:0 von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach in der Halbzeitpause des Abendspiels in der Bundesliga.
Das kann man mal so machen, wie Borussia Dortmund das heute angestellt hat. 4:0 führen sie zur Pause gegen schwache Gladbacher, aber zeigen halt selber auch wieder diesen Hochgeschwindigkeitsfußball, der so schwer für die Gegner zu verteidigen ist. Fünfte Minute, Sebastian Aller, überragende erste Halbzeit von ihm, 2 Assists zu 2 Toren und 2 hat er selber gemacht. In diesem Fall schießt der Ball abgefälscht, Kopfball von Malen hinein ins Tor zum 1:0. Dann wird eben dieser Aller gefoult in der 18. Minute, Elfmeter, Bellingham verwandelt. Ein bisschen zittrig, aber er war am Ende drin, der Elfer. Und dann Aller einmal mit der Hacke und einmal Volley. Und so heißt es zur Pause 4:0.
In der ersten Fußball-Bundesliga der Frauen hat es heute ein Spiel gegeben. Turbine Potsdam verliert 1:5 gegen Leverkusen und damit steht der Traditionsclub als erster Absteiger aus der ersten Liga fest. Lars Becker berichtet.
Mit der 1:5 Heimniederlage gegen Leverkusen am drittletzten Spieltag sind auch die allerletzten nur noch theoretischen Hoffnungen auf den Klassenerhalt obsolet. Turbine war in dieser Saison sportlich schlicht nicht konkurrenzfähig, lag schon zur Winterpause mit nur einem Punkt abgeschlagen am Tabellenende. Verantwortlich für den Absturz sind gravierende Versäumnisse bei Modernisierung und Professionalisierung sowie Versagen der Führungsgremien von Turbine und die unabwendbare Entwicklung hin zu den Frauenteams der Männerbundesligisten mit ihrer stärkeren Finanzkraft. Für reine Frauenfußballclubs ist da kaum noch Platz. Mit Turbine verabschiedet sich ein Club, der den Frauenfußball über Jahrzehnte geprägt hat, vermutlich auf Dauer in die Zweitklassigkeit.
Und immerhin war Turbine Potsdam ja mehrfacher deutscher Meister. In Doha in Katar läuft in diesen Tagen die Judo-Weltmeisterschaft und der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees folgen, sind dort auch Judoka aus Russland und Belarus zugelassen, die sich vom Krieg distanziert und nichts mit der russischen Armee zu tun haben sollen. Allerdings scheinen einige dieser Athleten es damit nicht ganz so genau zu nehmen. Ein russischer Kämpfer hat gestern zum Beispiel beim Verlassen der Matte salutiert, also einen militärischen Gruß gemacht. Und auch sonst werden die IOC-Empfehlungen nicht allzu streng verfolgt, hat Maximilian Rieger recherchiert.
Es ist die erste Medaille für den Deutschen Judobund bei der WM in Katar. Giovanna Scocimaro gewinnt Silber in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo. Auf dem Weg ins Finale muss Scocimaro gegen Madina Taimasova kämpfen. Sie ist eine von 19 russischen Judoka, die der Weltverband zugelassen hat. Aber hätte der Judo-Weltverband die Vorgaben des IOC ernst genommen, hätte Taimasova wahrscheinlich nicht antreten dürfen. Denn auf der Website des Armeesportclubs ZSKA wird sie als Offiziersanwärterin der russischen Armee geführt. Auch zu 8 weiteren russischen Judoka finden sich solche Einträge. Einige werden sogar als Offiziere bezeichnet. Sie kämpfen trotzdem in Doha. Obwohl der Weltverband IGF eine Firma beauftragt hat, um die Mitglieder der Delegation zu überprüfen.
Also wir haben selber keine Dokumente gesehen. Wir haben die Informationen entsprechend bekommen, wie es auch schon im Vorfeld von der IGF an die Nation kommuniziert wurde. Man möchte natürlich auch den Datenschutz von jedem Einzelnen wahren. Und insoweit sieht man sich da auch nicht in der Lage, weitergehende Informationen herauszugeben aktuell. Das ist tatsächlich ein Punkt, der nicht ganz zufriedenstellend für uns ist.
Sagt der Vorstandssprecher des Deutschen Judobundes Frank Dütsch. Laut Weltverband hat die Firma unter anderem Social-Media-Konten und Sanktionslisten überprüft. Weil alle russischen Judoka aber Dokumente vorgelegt haben, die zeigen sollen, dass sie an einem Trainingszentrum angestellt sind, wurden sie zugelassen. 8 Mitglieder der Delegation wurden hingegen ausgeschlossen. Auf Nachfrage beim Weltverband erhält der Deutschlandfunk keine Auskunft darüber, warum bei den Checks nicht aufgefallen ist, was man durch eine Google-Suche herausfinden kann, nämlich dass offenbar russische Offiziere teilnehmen. Dabei hatte IOC-Präsident Thomas Bach Ende März deutlich empfohlen, dass keine Militärangehörigen zugelassen werden sollten.
Athletes who are contracted to the Russian or Belarusian military or national security agencies cannot compete.
Das IOC habe aber nicht die Kapazität, die Hintergrundchecks von einzelnen Sportarten wie Judo zu überprüfen, so ein IOC-Sprecher. Und so zeigt das Beispiel Judo, wie schwer sich die Verbände im Weltsport damit tun, einen Umgang mit dieser Empfehlung zu finden. Das IOC hat zwar angeregt, dass sich die Verbände auf ein einheitliches Verfahren einigen, bisher ist das aber nicht passiert. Auch hier sieht sich das IOC nicht in der Verantwortung. Und so ist der Weltsport gespalten. In der Leichtathletik, im Pferdesport oder in den Teamsportarten bleibt es bei einem Komplettausschluss von Russland. Im Radsport, Ringen oder Fechten will man der IOC-Empfehlung folgen. Der Fechtverband hat offenbar bereits erste Background-Checks durchgeführt.
Wir haben eine Liste von russischen Säbelfechtern erhalten, die vom Weltverband für internationale Wettkämpfe zugelassen wurden. Und sie enthält keine Namen, die der Sportwelt bekannt sind.
Beklagt der russische Fechtpräsident gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Unter den ausgeschlossenen Athletinnen befinden sich auch Olympiasiegerinnen. Der russische Fechtverband droht jetzt mit Boykott. Das könnte wiederum den ukrainischen Fechterinnen und Fechtern eine Teilnahme ermöglichen. Im Moment gibt es von der ukrainischen Regierung die Anweisung, an keinem Wettbewerb teilzunehmen, bei denen auch Russen mit dabei sind. Auch im Kanu stellt sich die Frage nach dem Umgang mit russischen Athletinnen und Athleten. In 3 Monaten findet in Duisburg die Sprint-WM statt. Der Weltverband versucht, einen Mittelweg zu finden. Prinzipiell will er einzelne russische Kanutinnen und Kanuten wieder zulassen. Aber der Verband hat einen Passus in seine Entscheidung aufgenommen, der einen Ausschluss durch die Hintertür bewirken könnte. Nämlich dann, wenn ein Veranstalter von einem Event aufgrund der russischen Teilnahme die Sicherheit nicht gewährleisten kann, erklärt Weltverbandspräsident Thomas Konietzko.
Wir bitten alle unsere Ausrichter, die Bedingung zu schaffen, dass neutrale Russen teilnehmen können. Wenn sie es dann aber nicht können, wenn sie befürchten, dass es Demonstrationen gibt, wenn sie befürchten, dass sie Sicherheitsmaßnahmen dort umsetzen müssen, die sie einfach nicht leisten können, dann werden die Russen nicht teilnehmen und dann können die Ukrainer teilnehmen.
Das würde auf die WM in Duisburg zutreffen, sagt der Präsident des Deutschen Kanuverbandes Jens Perlwitz.
Wir können nicht dafür garantieren, dass dieser gesamte große Bereich so abgesichert werden kann, dass man hier frühzeitig eingreifen kann.
Der Passus kommt dem Deutschen Verband gelegen. Man war von Beginn an gegen eine Teilnahme von Russland und Belarus. Was für Proteste es geben kann, hat ein Auftritt von Thomas Bach in Essen im März gezeigt. Damals haben rund 200 Menschen gegen eine Wiederzulassung demonstriert.
Die Rückkehr von Russland und Belarus in den Weltsport sorgt also weiter für viele Diskussionen. Und um Thomas Konietzko und wie in seinem Verband um die Zukunft von Russland und Belarus gekämpft wird, geht es auch in der neuen Ausgabe unseres Podcasts Players, zu hören in der Deutschlandfunk Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Im Parasport bleiben Russland und Belarus hingegen erst einmal suspendiert. Darüber habe ich unter der Woche mit dem Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, gesprochen. Und er hat mir erklärt, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
At the last General Assembly in Berlin in last November.
Auf der letzten Generalversammlung in Berlin im November letzten Jahres haben unsere Mitglieder beschlossen, die nationalen Paralympischen Komitees von Russland und Belarus zu suspendieren. Sie können keine Athleten zu einem vom IPC sanktionierten Wettbewerb anmelden. Wenn die Situation so bleibt, bedeutet das natürlich, dass sie zum Beispiel keine Athleten für die Spiele in Paris anmelden können. Aber wir werden eine weitere Generalversammlung abhalten. Eine ordentliche, denn die letzte war eine außerordentliche. Ende September in Bahrain, wo die Mitglieder die Situation noch einmal diskutieren werden. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können die Suspendierung aufheben, sie können die Suspendierung beibehalten oder sie können Entscheidungen speziell zu den Spielen in Paris treffen. Bis Ende September ist Status quo, dass sie suspendiert bleiben. Und dann müssen wir sehen, was unsere Mitglieder auf der Generalversammlung entscheiden.
Aber können sich belarussische und russische Athleten dann überhaupt qualifizieren, wenn sie mindestens bis Ende September gesperrt bleiben? Oder ist das quasi ein Ausschluss von den Paralympics?
In Paris zum Beispiel haben wir 22 Sportarten im Programm. 4 davon unterliegen dem IPC. Das heißt, in diesen Sportarten können Russland und Belarus derzeit keine Athleten melden. In der Leichtathletik, im Schwimmen, im paralympischen Gewichtheben und im Schießen. Die übrigen 18 Sportarten werden von internationalen Verbänden verwaltet. Und die verschiedenen internationalen Verbände haben unterschiedliche Strategien oder sie haben unterschiedliche Entscheidungen getroffen, wie sie mit Russland und Belarus umgehen. So hat beispielsweise der Welttriathlonverband neulich angekündigt, dass er russische und belarussische Athleten als neutrale zulassen wird, während die FEI im Reitsport keine russischen und belarussischen Athleten zulässt und so weiter und so fort. In einigen Sportarten nehmen russische und belarussische Athleten also an der Qualifikation teil. Aber natürlich kann es sein, dass sie laut dem internationalen Verband für die Spiele qualifiziert sind, aber dann entscheidet das IPC, dass sie nicht an den Spielen teilnehmen dürfen. Wir müssen abwarten, was unsere Generalversammlung Ende September beschließen wird.
Let's see what decision will be taken in late September.
Jetzt sind Sie in der Welt des paralympischen Sports ja gut vernetzt. Wie wird das Thema in den nationalen paralympischen Komitees diskutiert? Gibt es eine Bewegung von mehreren Ländern, die die Rückkehr von Russland und Belarus ermöglichen wollen?
From the number of votes in our last General Assembly, you can see that it's not, let's say, a vast majority.
Wenn man von der Anzahl der Stimmen in der Generalversammlung ausgeht, kann man sehen, dass es keine große Mehrheit war, die für den Ausschluss gestimmt hat. Es war nicht 90% gegen 10%. Und in verschiedenen Teilen der Welt gibt es unterschiedliche Ansichten über die Situation. Soweit wir wissen, gibt es keine Bewegung von Ländern, die Russland und Belarus zurückholen wollen. Wir kennen natürlich die Position der Mehrheit der Länder. Es liegt an Ihnen und den internationalen Verbänden, die in unserer Generalversammlung abstimmen. Ich gehe also davon aus, dass die Mitglieder ähnlich abstimmen werden, wenn sich in der Ukraine nichts ändert. Ich denke, die Mitglieder werden wahrscheinlich ähnlich abstimmen wie beim letzten Mal. Aber auch hier steht es Ihnen frei, Ihre Meinung zu ändern und in unserer Generalversammlung andere Vorschläge zu unterbreiten. Ich möchte also nicht über die verschiedenen Möglichkeiten spekulieren, die wir haben. Aber wir sind eine sehr demokratische und transparente Organisation. Es ist eine Entscheidung, die von den Mitgliedern getroffen werden soll. Aber eine Art organisierte Bewegung? Nein, das sehen wir nicht. Und das gilt für beide Richtungen. Wir sehen auch keine Gruppe von Ländern, die sich zusammentun und sagen, wenn Russland und Belarus dabei sind, boykottieren wir oder wir werden hier und da Druck ausüben. Ich glaube, dass die Mitglieder wirklich so abstimmen, wie sie glauben, dass es das Beste für die paralympische Bewegung ist.
So I think the members are voting really in what they believe is the best for the Paralympic movement.
That's a different pass.
Das Internationale Olympische Komitee hat empfohlen, Sportler aus Russland und Belarus wieder zuzulassen, wenn sie nicht mit dem Militär verbunden sind und den Krieg verurteilen. Was halten Sie von dieser Entscheidung? Ist das ein guter Weg, die Länder wieder zurück in die Sportwelt zu holen?
Russia and Belarus into the world of sports.
Wir sind unterschiedliche Organisationen und manchmal treffen wir unterschiedliche Entscheidungen und haben unterschiedliche Führungsstrukturen. Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass wir zu ein und demselben Thema unterschiedliche Positionen haben. Zum Beispiel im Vorfeld von Rio 2016 nach der Doping-Affäre von Sochi. Da haben wir unterschiedliche Entscheidungen zu Russland getroffen. Sicher, das IOC ist unser wichtigster Partner und wir arbeiten sehr eng mit ihm zusammen, vor allem im Vorfeld der Olympischen Spiele und der Paralympics. Aber manchmal haben wir wirklich unterschiedliche Ansätze zu verschiedenen Themen. Es steht mir also keine Bewertung zu, ob die Entscheidung des IOC die beste ist oder nicht. Sie treffen Entscheidungen für die olympische Bewegung. Wir treffen Entscheidungen für die paralympische Bewegung. Natürlich, ich bin ein IOC-Mitglied, ich bin mir dessen bewusst. Aber wissen Sie, die Entscheidung, von der jetzt die Rede ist, wurde vom Executive Board des IOC getroffen. Und Sie waren der Meinung, dass es das Beste für Ihre Bewegung ist. Wir haben eine andere Führungsstruktur. Unsere Mitglieder waren im vergangenen November in Berlin der Meinung, dass Russland und Belarus zumindest im Moment keine aktiven Mitglieder des Internationalen Paralympischen Komitees sein sollten. Natürlich verfolgen wir genau, was vor sich geht. Selbst nach der IOC-Empfehlung haben einige Sportverbände unterschiedliche Entscheidungen zu diesem Thema getroffen. Ich denke, das ist ein Teil der Demokratie. Wir treffen unterschiedliche Entscheidungen. Wir haben unterschiedliche Ansichten. Aber wir arbeiten zusammen, um den Sport auf der ganzen Welt zu fördern und gemeinsam großartige Spiele zu veranstalten.
Aber die Entscheidung des IOC scheint von außen betrachtet ja nicht sehr demokratisch zu sein.
Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Das IOC folgt seiner Organisationsstruktur. Das heißt, das Executive Board trifft solche Entscheidungen. Was Sie auf den Weg gebracht haben, war eine Empfehlung. Und einige internationale Sportfachverbände folgen dieser Empfehlung. Ich habe das Beispiel Triathlon genannt. Und andere, wie die FEI, folgen nicht. Das ist in Ordnung. Das IOC hat als Dachverband der olympischen Bewegung seine Empfehlung abgegeben, aber es schreibt den Sportverbänden nichts vor. In unserem Fall ist es das Gleiche. Die Mitglieder haben die Entscheidung getroffen und sie sind das oberste Entscheidungsgremium des IPC. Aber die Sportverbände können selbst entscheiden, was sie machen wollen. Nur wenn es um die Paralympischen Spiele geht, werden wir natürlich die Entscheidung treffen. Also um ehrlich zu sein, ich bin der anderer Meinung. Ich glaube, die Entscheidung des IOCs ist demokratisch. Aber ich verstehe auch, dass viele Leute die Entscheidung nicht mögen. Und sie haben das Recht, sie nicht zu mögen und das auch so zu sagen.
Die paralympische Sportbewegung wird oft als sehr inklusiv und antidiskriminierend beschrieben. Warum ist es dann in Ordnung, Athleten aus Russland und Belarus aufgrund ihrer Pässe auszuschließen? Das ist doch auch eine Art von Diskriminierung.
Because that's some kind of discrimination too, isn't it?
Well, when the decision was taken in Beijing, it was the protect integrity of that edition of the Paralympic Games.
Als wir die Entscheidung in Peking getroffen haben, ging es darum, die Integrität dieser Ausgabe der Paralympischen Spiele zu schützen. Es wäre unmöglich gewesen, diese Spiele mit Athleten aus Russland und Belarus zu veranstalten. Das war klar. Und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Unsere Mitglieder glauben jedoch, dass die ukrainischen Athleten gefährdet sind, solange der Krieg herrscht. Und das war die Hauptmotivation für viele von ihnen, gegen die Teilnahme von Athleten aus Russland und Belarus zu stimmen, weil Russland und Belarus den Krieg verursachen. Das musste Konsequenzen haben, ebenso wie die Tatsache, dass es einen Bruch des Olympischen Friedens gab, gerade im Vorfeld der Paralympics. Einige Mitglieder haben unterschiedliche Ansichten, aber es ist keine Diskriminierung von Ländern, die von hier oder dort kommen. Es war uns als IPC wichtig, so etwas nicht zuzulassen. Aber wir sind der Meinung, und die Mitglieder sind der Meinung, dass die Situation hier ein solches Ausmaß angenommen hat, dass eine Suspendierung notwendig ist. Sowohl des Nationalen Olympischen Komitees von Russland als auch von Belarus. The National Paralympic Committees of Russia and Belarus.
It's often said, in der Debatte heißt es sehr oft, Sport sei keine Politik. Stimmt das also nicht? Sport ist doch Politik?
Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich denke, in der Welt, in der wir heute leben, ist es sehr schwer, Politik nicht mit allem zu vermischen. Und natürlich, wenn man einen Krieg dieses Ausmaßes hat, der seit einem Jahr andauert und die Folgen sieht, die dieser Krieg für die Welt als Ganzes hat, dann hat das Auswirkungen auf den Sport. Das wirkt sich auf verschiedene Bereiche aus, von denen wir normalerweise nicht denken, dass die Politik das beeinflusst. Aber ich denke, das sind die Folgen der Welt, in der wir heute leben. Alles ist so miteinander verbunden und wir leben in einer globalisierten Welt. Wenn man also glaubt, dass der Sport nicht von der Politik beeinflusst wird, in dieser Welt leben wir leider nicht mehr.
Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons. Mit ihm habe ich auch über das russische Staatsdoping und eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie später online auf deutschlandfunk.de/sport. Und am Donnerstag gibt es in Sport am Feiertag ein weiteres Gespräch mit Parsons, dann zum Thema Entwicklung des Parasports. Zum 106. Mal quälen sich gerade Radsportler quer durch Italien beim Giro d'Italia. Die heutige 7. Etappe sollte mit dem welligen Profil Chancen für mögliche Ausreißer bieten, hat aber auch im Gesamtklassement für ganz schön Wirbel gesorgt, wie Holger Gerska beobachtet hat.
Primož Roglič hat die hügelige Zielrunde zu einem deutlichen Signal in Richtung seines großen Gegenspielers Remco Evenepoel genutzt. Beim Auftaktzeitfahren war der Weltmeister aus Belgien noch klar besser. Danach blieben die beiden zeitgleich. Jetzt holte der Slowene 14 Sekunden heraus. Das klingt zwar wenig, aber es ist ein Zeichen. Momentan ist Roglič besser am Berg. Und die Anstiege werden in den kommenden beiden Wochen noch viel länger und viel schwerer. Eingeleitet wurde die Attacke am letzten Anstieg eigentlich vom Kapitänsduo der deutschen Bora-Mannschaft. Doch für Lennart Kemner und den Russen Alexander Vlasov war sein kleines Eigentor, denn beide kamen noch hinter Evenepoel ins Ziel. Deutlich davor übrigens der Ire Ben Healy als Ausreißer, der seinen ersten Giro-Etappensieg feierte. Für die Gesamtwertung bedeutet das vor dem Langzeitfahren am Sonntag, der Norweger Andreas Legnesund hat jetzt nur noch 8 Sekunden Vorsprung auf Remco Evenepoel. Roglič ist jetzt schon Dritter, Lennart Kemner mit knapp 2 Minuten Rückstand auf Platz 10.
Und insgesamt folgen noch ganze 2 Wochen beim Giro d'Italia und die schwersten Berge folgen auch noch. Seit Jahren gibt es im Radsport bereits die Sorge um E-Doping, also dass kleine Motoren im Rahmen der Fahrräder versteckt werden und die Sportler somit schneller die Berge hochkommen. Die Räder werden deshalb auch immer wieder mit speziellen Tablets kontrolliert. Beim Giro jetzt in Italien hingegen ist der E-Antrieb sogar explizit erwünscht, zumindest beim Giro E. Der wird auf E-Bikes bestritten und zieht auch echte Profis an. Tom Mustroff war bei der Etappe rund um den Vesuv dabei und erklärt die Hintergründe.
Daniele Benati hat bei allen großen Landesrundfahrten Etappen gewonnen, war einst einer der besten Sprinter der Welt. Und auch mit 42 Jahren ist er noch beim Giro d'Italia dabei, allerdings dem Giro E, der Italien-Rundfahrt auf E-Bikes. Bei den Sprints um den Etappensieg hält er sich mittlerweile zurück.
Nein, es ist nur fair, denen etwas Ruhm zu lassen, die nicht die Möglichkeit hatten, früher Rennen zu fahren.
Das E-Bike-Rennen genießt er jedoch, vor allem wegen der sozialen Aspekte.
Ich bin hier als Gast, wie schon im letzten Jahr. Und es ist eine schöne Art und Weise, mit vielen alten Freunden und Kollegen zusammen zu sein.
Dass Ex-Profis wie Benati oder der frühere Giro-Gesamtsieger Damiano Cunego und auch Italiens einstiger Nationaltrainer Davide Cassani an der E-Bike-Version teilnehmen, hat zur Popularität des Events beigetragen. Man sieht es an den Menschen, die zujubeln, wenn das elektrifizierte Peloton etwa anderthalb Stunden vor den Profis ins Ziel kommt. Rennorganisator Roberto Salvador merkt es auch an steigenden Teilnehmerzahlen.
Im ersten Jahr hatten wir 15 Starter, heute fuhren 150 Personen. Im letzten Jahr nahmen 13 Teams teil, jetzt 22. Es gibt so viel Interesse, dass wir sogar die Einschreibung schließen mussten, weil es zu viele Nachfragen für unsere Kapazitäten gab. Ja, das ist ein sehr schnelles Wachstum.
Die Teilnehmer werden von den Teams aufgestellt und die tragen Firmennamen, ähnlich wie im echten Rennsport. Oft handelt es sich um Unternehmen, die in das Geschäftsfeld E-Mobilität investieren. Die Automarke Toyota ist dabei, der Reifenhersteller Continental, die italienische Eisenbahn Trenitalia und der Energiekonzern Enel. Die Leistung der E-Motoren ist allerdings begrenzt.
Die E-Bikes müssen innerhalb der gesetzlichen Vorgaben liegen. Sie schaffen nur maximal 25 km/h. Es sind keine Motorräder.
Als Erleichterung sind auch die Etappen auf 70 bis 100 Kilometer verkürzt. Und ohnehin kommt es nicht darauf an, wer der Schnellste ist.
Das ist ein Kollektivevent. Es gibt während des Rennens Mannschaftswettkämpfe, die sollen den Zusammenhalt untereinander stärken. Unter den Kapitänen sind ehemalige Profis, die den Teilnehmern helfen. Manche unter ihnen sind leidenschaftliche Radsportler, andere kommen von ganz anderen Sportarten oder verfolgen komplett andere Aktivitäten.
Einer dieser Kapitäne, die helfen, ist der frühere Giro-Sieger Damiano Cunego. Auch er hebt den Reiz des gemeinsamen Erlebnisses hervor.
Es ist eine schöne Erfahrung, aber auch ganz anders als der Radsport, wie wir ihn kennen. Er gibt denen die Möglichkeit, die sich dem Radsport erst annähern und vielleicht auch zweifeln. Die E-Bikes unterstützen sie, vor allem bei den langen Anstiegen.
Die Spezialwettbewerbe sehen auch vor, dass jedes Team möglichst geschlossen einzelne Teilstücke absolviert oder eine bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeit einhält. Pate stand beim Giro E die Formel E im Automobilrennsport. Und auch das Bemühen, den Straßenradsport klimagerechter zu machen, ist ein Motiv. Giro E-Direktor Salvador war zuvor lange Jahre Logistikchef des klassischen Giro.
Der Giro E will so nachhaltig wie möglich sein. Über den Versuch, die Bevölkerung für E-Bikes und andere nachhaltige Transportformen zu gewinnen, nutzen wir selbst als Organisation E-Autos. Wir erhöhen die Nachhaltigkeit auch, indem wir nachwachsende Materialien benutzen. Das Startvillage zum Beispiel ist komplett aus Holz. Und im Gästebereich nutzen wir Materialien, die Kohlendioxid aufnehmen, um so unsere Emissionen zu reduzieren.
Der Einsatz von Solaranlagen versteht sich da schon fast von selbst. Und auch die Firmen, die sich am Giro E beteiligen, wollen grüner werden. Toyota stellt die E-Autos für die Organisation. Continental stattet einige Teams mit Reifen aus, die aus Löwenzahn gefertigt werden. Das sind schöne Ansätze. Doch der Giro mit seiner immensen Fahrzeugkarawane und den Fans an der Strecke, die auch nur teilweise mit dem Rennrad anreisen, ist trotzdem ziemlich klimaschädlich. Und ganz hat der E-Bike-Sport unter den Radsport-Cracks sein Image als Hobby für nicht mehr ganz fitte Grauköpfe auch noch nicht überwunden. Fährt Daniele Benati zum Beispiel auch privat E-Bike?
Nein, niemals. Bis jetzt klappt es noch mit dem normalen Rad.
Der Giro E ist ein Baby, das sich von seinem nicht elektrischen Elternteil erst emanzipieren muss. Aktuell ist es noch im niedlichen Krabbelalter, aber es wird sicher wachsen.
Tom Mustroff über den Giro E, der wohl noch einige Vorurteile abbauen muss. Vorurteile gab es auch in den vergangenen Jahren gegen Bonn. Ganz vorne haben sie zumindest im Basketball nicht mitgespielt, die Telekom Baskets Bonn. Da ist es schon eine kleine Sensation, was sie da gestern Abend geschafft haben. Im Halbfinale der Champions League haben sie Malaga denkbar knapp mit 69-67 geschlagen und könnte morgen gegen Jerusalem den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen. Wichtig auch für die Suche nach einem neuen Hauptsponsor, wie mir Präsident Wolfgang Wiedlich vor der Sendung erzählt hat. Und ihn habe ich zunächst gefragt, wie er den Sieg gestern Abend erlebt hat.
Ja, es war teilweise nicht zum Aushalten. Es war ja denkbar knapp. Und naja, zum Schluss haben wir es dann über die Linie gebracht.
Das heißt, können Sie da mal Ihre Gefühlswelt beschreiben? Waren Sie so ein bisschen...
Naja, Bonn hat ja schon oft entscheidende Spiele in den letzten 20 Jahren in den letzten Sekunden verloren. Und dann schwingt im eigenen Unterbewusstsein immer sowas mit. Aber diesmal haben wir ordentlich gegengehalten. Und das ist ja dann auch mit 2 Pünktchen Vorsprung für uns geendet.
Mit welchen Gefühlen schauen Sie jetzt auf das Spiel am morgigen Sonntag? Da sind Sie ja eigentlich wieder Außenseiter.
Dass alles möglich ist. Also wir haben da schon eine einzigartige Mannschaft diese Saison, die auch schon durch manchen Hexenkessel in Europa diese Saison gegangen ist. Und mein Eindruck war, je heißer der Hexenkessel, desto cooler unsere Mannschaft. Insofern sehe ich den Auseinandersetzung morgen relativ gelassen entgegen.
Okay, Sie haben jetzt aber ja nicht nur in Europa sehr gut gespielt und wie Sie sagen, einen Hexenkessel ausgelöst, sondern auch in der Basketball-Bundesliga. Dort haben Sie die Hauptrunde auf Tabellenplatz 1 abgeschlossen und sich gegen Vereine wie Alba oder auch München durchgesetzt, die weit größere Etats haben. Was haben Sie in dieser Saison besser gemacht als Alba und München, die beiden ja großen Vereine, sehr großen Vereine in Deutschland?
Naja, unbedingt besser gemacht weiß ich nicht. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass die nochmal ein zusätzliches 34-Spieltage-Programm in der Euroleague absolvieren. Das ist weitaus intensiver als das unsere in der Champions League. Und die hatten alle sehr mit Verletzungen zu kämpfen. Wir aber auch. Größerer Etat, mit Sicherheit stimmt das. Ich würde sagen, bei uns war unterm Strich möglicherweise mehr Energie und Ehrgeiz im Spiel.
Würden Sie sich wünschen, dass Bonn in den kommenden Jahren vielleicht auch mal die Chance bekommt, dann in der Euroleague zu spielen, auf Augenhöhe mit Alba und München?
Ja, da müssten natürlich dann die Hauptsponsoren oder der Hauptsponsor mitspielen. Und aktuell sieht es ja dort eher unsicher aus. Also weiß nicht, ob wir, es geht ja auch nicht nach sportlicher Qualifikation in der Euroleague. Und weiß auch gar nicht, ob unsere Halle ausreichen würde. Wir haben zwar in der Nähe einen Flughafen, was zum Beispiel ein Kriterium ist. Ich glaube, das käme für uns zu früh unterm Strich.
Okay, jetzt haben Sie es gerade angesprochen. Bei Ihnen ist die Zukunft mit dem Hauptsponsor ungewiss. Die Telekom hat derzeit bis 2024 die Namensrechte und bis 2025 zugesichert, auch weiter Geld in den Verein zu stecken. Danach ist es derzeit noch ein bisschen unsicher. Inwiefern hilft diese aktuelle Erfolgsserie in der Bundesliga, aber auch in der Champions League dabei, sich für neue Sponsoren zu präsentieren?
Ja, also zurzeit ist, wenn man das mal so ausdrücken darf, ist die Braut wirklich sehr hübsch geschmückt, die Basketsbraut, und vielleicht wird ja eine alte Liebe dadurch wiederentdeckt.
Das heißt, Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben?
Genau.
Wie sieht denn da der zukünftige Fahrplan aus? Wird es dort weitere Gespräche geben?
Dazu möchte ich nichts sagen. Ich sag mal, wir hatten diese Saison wirklich extrem viele Ausverkaufsspiele. Und dadurch ist natürlich auch was in die Kasse gekommen. Also wir stehen jetzt nicht ganz am Abgrund.
Dann wird es dort aber wahrscheinlich eher in den kommenden Wochen keine neuen Stände geben, sondern das wird eher eine Frage von Monaten sein, bis es dort...
Ja, ich rechne schon in den nächsten Wochen damit.
Okay. Ja. Apropos kommenden Wochen, dort werden in der Basketball-Bundesliga die Playoffs ausgespielt. Zuletzt standen dort immer Alba und München sich gegenüber und haben um die Meisterschaft gespielt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie diese Phalanx in diesem Jahr brechen können?
Eigentlich sehr zuversichtlich, aber wir müssen jetzt mal sehen, wie wir die erste Runde überstehen, weil die geht ja schon am Mittwoch los. Unser Team spielt morgen das Finale in der Champions League. Und dann haben wir kaum Zeit zur Regeneration, geschweige zur Vorbereitung. Das ist gerade vor dem ersten Playoff-Spiel, naja, es könnte optimaler laufen. Da liegt ein gewisses Risiko drin. Das sind ja auch keine Maschinen, das sind Spieler, sind Menschen. Und die müssen ihre Energietanks erstmal wieder auffüllen.
Wolfgang Wiedlich, der Präsident der Telekom Baskets Bonn. Nicht in Bonn, sondern in Tampere ist gestern die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft gestartet mit einer knappen 0:1 Niederlage gegen Schweden. Im Moment spielt das deutsche Team das zweite Gruppenspiel gegen Finnland und wir sind jetzt live verbunden mit Burkhard Hupe, der das Spiel in Tampere verfolgt. Herr Hupe, lässt sich die deutsche Mannschaft die Niederlage von gestern noch anmerken?
Nein, überhaupt nicht. Die ersten 20 Minuten haben mich total überzeugt und die meisten der etwa 13.500 Zuschauer so ein bisschen nicht zur Verzweiflung gebracht, aber doch ins Nachdenken, denn es steht nur 1:1. Der große Favorit auf den nächsten Titel, die Finnen, aktueller Weltmeister, Olympiasieger und gespickt mit vielen Stars, mit großen Problemen. Zwar die bessere Mannschaft, aber die Deutschen dieses Mal mit dem Quäntchen Glück, dem Ausgleich durch Marcel Nöbels. Ein Hoppelpuck findet den Weg ins Tor und deshalb steht es 1:1.
Welchen Unterschied machen denn die NHL-Spieler, die ja in den vergangenen Tagen zum deutschen Team gestoßen sind oder teilweise auch noch zum deutschen Team stoßen werden?
Ja, einige kommen noch, also einer kommt auf jeden Fall. Vielleicht werden es auch noch mehrere, je nachdem, wie das mit den Playoffs um den Stanley Cup weitergeht. Morgen wird dann Leon Gawanke erwartet hier, der zuletzt in Manitoba gespielt hat, dem Farmteam von Winnipeg. Der ist also unterwegs, da wird der Abwehr nochmal zusätzliche Stabilität geben. Die NHL-Stars sind schon einfach, was das Läuferische angeht und auch das Stocktechnische, wirklich eine absolute Bereicherung. Allen voran natürlich Moritz Seider, aktuell einer der besten Verteidiger der Welt. Der allein macht die Mannschaft schon besser. So komisch das klingt, wenn man weiß, dass man 22 oder 21 Eishockeyspieler braucht bei so einem Spiel. Aber es ist tatsächlich so, diese NHL-Jungs, weil sie sich eben auch vollkommen in den Dienst der Sache stellen, machen die deutsche Mannschaft wirklich sehr viel besser.
Und als Ziel hat das deutsche Team ja das Viertelfinale ausgegeben. Ist das aufgrund der bisherigen Leistungen realistisch?
Ja, das kann man so früh im Turnier, finde ich, nicht seriös beantworten, weil es ja insgesamt 7 Vorrundenspiele sind. Zum Anfang die ganz dicken Brocken, gestern Schweden, heute Finnland, Montag die USA. Wenn man da irgendwie 1 oder vielleicht 2 oder 3 Punkte mitnehmen kann, dann könnte es tatsächlich relativ
Dann könnte es relativ knapp werden, wollte Burkhard Hupe dort noch sagen. Da war die Leitung aber schon vorbei. In den anderen Spielen hat Frankreich heute gegen Österreich 2:1 gewonnen, Dänemark gegen Ungarn 3:1, die Schweiz hat Slowenien 7:0 besiegt und Kasachstan Norwegen 4:3. Zwischen der Slowakei und Lettland steht es derzeit 1:0. In der Volleyball-Bundesliga der Frauen haben Potsdam und Stuttgart in den vergangenen Tagen um die deutsche Meisterschaft gespielt und die Stuttgarterinnen haben heute ihren ersten Matchball für die Meisterschaft genutzt, berichtet Carsten Steinmetz.
In der ausverkauften Potsdamer Halle feiern am Ende die Gäste. Der MTV Stuttgart verteidigt seinen Meistertitel, gewinnt dieses vierte Finalspiel in Potsdam mit 3:1 Sätzen. Im ersten Satz die Potsdamerinnen nahezu fehlerlos. Perfekte Annahmen, genaue Zuspiele. Sie kamen zu vielen sicheren Punkten über die Angreiferinnen Emmons und Nemeth. Sie gewannen den ersten Satz, aber zu Beginn des zweiten Satzes kippte die Partie zugunsten der Stuttgarterinnen. Die hatten leichtes Spiel im zweiten Satz und im dritten Satz. Im vierten Satz kämpfte Potsdam, wehrte 3 Matchbälle ab, aber Stuttgart holte sich den vierten Satz 27:25 und feiert erneut die deutsche Meisterschaft. Für den SC Potsdam bleibt wie im Vorjahr der zweite Platz.
Carsten Steinmetz berichtet aus Potsdam. Und noch eine Nachricht aus dem Tennis. Da hat der 20-jährige Spanier Carlos Alcaraz die Nummer 1 der Weltrangliste von Novak Djokovic zurückerobert. Schon im vergangenen Jahr hatte er da einmal die Führung übernommen. Und damit endet Sport am Samstag für heute. Im Abendspiel der Bundesliga führt Dortmund weiterhin gegen Mönchengladbach. Es steht immer noch 4:0. Das Ergebnis gibt es heute Abend um 22:50 Uhr in Sport aktuell.